Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio Insa Wilke, herzlich willkommen. Heute sitze ich hier mit Beate Tröger und Alexandru Buluz, die beide mit Christian Metz zu den Spielbeinen der Lyrikgespräche im Büchermarkt gehören. Das Standbein war Michael Braun, der bei jeder Sendung dabei war und im Dezember überraschend gestorben ist und der nicht nur uns jetzt sehr fehlt. Beate hat ein Gedicht von Günter Eich mitgebracht, das daran erinnert, was wir alle von Michael gelernt haben, wenn es ums Gedichtelesen geht. Hier ist es.
Verständlich und nicht. Zugängliche. Minuten weiß ich genug. Die rote Lampe in den durchlöcherten Malvenblättern. Lass dieses ohne Zeit, unangetastet, von Verstehen.
Beate Tröger, was haben diese Verse mit Michael Braun zu tun?
Günter Eich war ein Lieblingsdichter von Michael Braun. Seine letzte Herausgeberschaft war auch ein Aufsatzband zu Günter Eich. Was ich weiß, geht mich nichts an, war der Titel. Es waren Essays von verschiedenen Autoren und Autorinnen zu Günter Eich. Und verständlich und nicht, dieses Antithetische, was uns aus der Überschrift hervortritt, ist eine Formel, auf die man, glaube ich, die Art, wie Michael Braun über Gedichte gesprochen hat, sehr gut bringen kann. Er hat nämlich in seinem Sprechen über Lyrik sehr auf Vermittlung und Verständlichkeit geachtet und hat aber zugleich das Nichtzugängliche, Nichtverständliche sehr, sehr geschätzt. Alles, was sich dem schnellen Verstehen, dem routinierten Einordnen entzieht, das, worum man lesend werben musste, darum war Michael Braun immer sehr bemüht. Und in diesem Gedicht, in dem die Malve von innen heraus so rot leuchtet, gibt es auch so eine sinnliche Seite, die man in Michael Brauns Lektüren auch immer wieder gut nachvollziehen konnte.
Alexandru Buluz, was haben Sie übers Gedichtelesen von Michael Braun gelernt?
Ich kann nur unterstreichen, was Beate Tröger soeben gesagt hat. Und die Frage, die von diesem Gedicht aufgeworfen wird und sicherlich auch für Michael Braun eine wesentliche war, wie betreibt man Lyrikkritik und dabei so, dass man das Verstehen, die Verständlichkeit nicht zur Kategorie der Lyrikkritik macht. Das heißt, wie redet man über Gedichte, ohne dass man sie zerredet? Ich bin der Meinung, dass Michael Braun eine wahrlich lyrikgerechte Sprache erfunden und weiterentwickelt hat in den letzten 30 bis 40 Jahren. Und dieses Gedicht spricht, glaube ich, auch davon.
Verstehen und Nichtverstehen passt in diesem Sinne auch gut zu den beiden Gedichtbänden, um die es heute geht. Wenn die Welt schläft von Tadeusz Dabrowski und Museum der aussterbenden Mittelschicht von Tilman Severin. Wir hören gleich mal ein Beispiel aus Tadeusz Dabrowskis Band, aus dem Polnischen von Renate Schmidtgall. Es liest Lars Schmidtke.
Satz. Es ist, als erwachtest du in einer geschlossenen Zelle und fändest in der Tasche einen Zettel. Und darauf einen Satz in einer dir unbekannten Sprache. Und du wüsstest, dieser Satz ist der Schlüssel zu deinem Leben und zu dieser Zelle. Und du verbrächtest Jahre damit, den Satz verstehen zu wollen, bis du ihn schließlich verstündest. Nach einiger Zeit würdest du begreifen, er bedeutet etwas völlig anderes. Und so hättest du zwei Sätze. Und dann drei, vier, zehn. Du würdest eine neue Sprache schaffen. Du würdest in dieser Sprache den Roman deines Lebens schreiben. Und wenn du schon alt wärst, würdest du bemerken, dass die Zellentür offen ist. Du würdest in die Welt gehen, kreuz und quer wandern, bis du im Schatten eines großen Baums Sehnsucht bekämst, nach diesem einen Satz in der dir unbekannten Sprache.
Ein Gedicht von Tadeusz Dabrowski, da sind wir beim Thema, was Sie gerade so schön zu Michael Brauns Art, Gedichte zu lesen, gesagt haben. Aber eigentlich sind die Gedichte von Tadeusz Dabrowski sehr zugänglich. Ist dieses Gedicht eine Ausnahme?
Ich verstehe dieses Gedicht als korrespondierend mit zwei weiteren Gedichten aus dem Band und damit darf ich auch in die Verlängerung dieses Gedichts gehen. Einerseits Idiotenhügel, wo es heißt, wenn ich ein Gedicht schreibe, wird es immer weniger. Andererseits das Gedicht Spiegelkabinett. Hier ist die Kenntnis zu viele Wörter gefährlich für das lyrische Ich, so definiert er das. Jede zweite Seite eines Wortes entfaltet dort ihrerseits zwei Seiten. Es geht um eine exponentielle Vermehrung der Sprache und das erinnert auch an Paul Celan, an die Neigung des Gedichts zum Verstummen. Und es gibt diese Celan-Referenzen innerhalb des Gedichtbandes. Er bevorzugt also die Sprachverknappung. Ich würde nicht behaupten, dass diese Sprachverknappung Einfachheit zur Folge hat. Ich denke, diese Sprache ist eine sehr luzide, in der sich aber die ganze Komplexität der Erläuterung aufbewahrt.
Berthe Tröger? Und wir haben hier in diesem Gedicht auch noch den Aspekt der Sehnsucht nach dem Satz in der dir unbekannten Sprache. Also es ist eine romantische Tradition, die er hier im Grunde auch aufgreift. Aber es geht eben nicht mehr um das Zauberwort. Triffst du nur das Zauberwort, wie es bei Eichendorff heißt? Sondern es geht gleich um einen Satz. Also die Möglichkeiten der Sprache werden hier auch nochmal weiter gedacht, ausgeweitet. Aber es bleibt diese Sehnsucht nach dem, ja, nach dem Entschlüsseln von Geheimnis, das aber sozusagen immer wieder ins Geheimnis umspringt. Also ich finde, das ist ein ganz großartiges Gedicht, das mit dem in der Zelle sein, im Eingesperrtsein immer wieder auch auf die Freiheit zuhält. Man kann auch an Kafka denken, verbringe nicht die Zeit mit der Suche nach einem Hindernis, vielleicht ist keines da. Also da gibt es ganz viele Reminiszenzen auch an die Literatur, aber es gibt auch dieses ganz eigenständige, dieses einen Gedichtes nach der unbekannten Sprache, nach dem Geheimnis des Gedichts, wie Dabrowski das auch in einem Interview mit Adam Zagajewski formuliert hat.
Vielleicht komme ich auf die Zugänglichkeit auch, weil in diesem Buch ja sehr viele Gedichte sind, die man gut einordnen kann. Sie sprechen von Vermissen, von Reisen, von Aufenthalten in anderen Ländern, von Liebesbeziehungen auch. Also vielleicht können Sie noch mal erläutern, ist das ein thematisch klar zu bezeichnender Band oder sind es doch Einzelgedichte unterschiedlicher Motive?
Also ich würde sagen, ein abstraktes Thema ist tatsächlich Sprachmagie versus Sprachkrise und Sprachkritik, was da betrieben wird. Aber es gibt genau auch diese konkreten Topoi, Liebesgedichte, Städtegedichte. Es gibt Städtegedichte in New York, die eigentlich vom Ton her fast ein bisschen an die Beat-Poeten erinnern, also mit sehr anschaulichen, auch mit erotisch expliziten Passagen. Und es gibt aber eben immer diese Frage nach dem, was die Sprache kann oder wo auch ihre Grenzen sind. Es ist vergleichsweise wenig Naturlyrik in diesem Band vorhanden.
Ich denke darüber hinaus, dass Tadeusz Dabrowski eine Typologie des Schriftstellers auch entwirft. Das heißt, die Locations, an denen diese Gedichte entstehen, stattfinden, aufgeschrieben werden, sind meistens auch Durchreisen eines Schriftstellers, das heißt Lesungsorte und so weiter. Tadeusz Dabrowski ist auch jemand, der sehr gut weiß, in welche Tradition er steht. Zwei sehr prominente Namen, die in dem Gedichtband auftauchen, sind Tadeusz Rożewicz und Adam Zagajewski. Gerade bei Adam Zagajewski müsste man vielleicht erwähnen, er hat seine Ursprünge in der sogenannten polnischen Neuen Welle. Es ist ein durchaus politischer Autor gewesen, später vielleicht nicht mehr so sehr. Aber diese Einflüsse auch einer engagierten Literatur, die findet man natürlich auch bei Tadeusz Dabrowski.
Man findet aber auch noch etwas anderes, nämlich die Religion, biblische Bezüge. Was spielt das für eine Rolle? Ich musste da teilweise an Caravaggio, an den Maler denken und die Art und Weise, wie er mit biblischen Motiven umgegangen ist und sie in den Alltag transponiert hat.
Ich habe mich tatsächlich gewundert, als ich in diesem Interview zwischen Zagajewski und Dabrowski die Formulierung gefunden habe, das Christentum habe der Kunst viel zu verdanken. Und da wird tatsächlich auch Caravaggio genannt. Ich habe es eigentlich selber immer umgekehrt betrachtet und dachte, die Kunst hat dem Christentum so viel zu verdanken als bildspendendes Instrumentarium sozusagen, als Textkorpus, aus dem heraus man Gedichte, Bilder, Musik erst schöpft. Hier ist es umgekehrt und ich glaube, dass man mit dieser Formulierung auch ganz gut der Religiosität dieser Gedichte ein Stück weit beikommen kann, die halt schon eine sehr kritische ist. Und ich würde auch sagen, in diesem Band oder in diesen Bänden, denn der deutsche Band besteht aus mehreren original polnischen Bänden, also es sind zwei original polnische Bände und neuere Gedichte hier in einem zusammen gefasst in der deutschen Übersetzung, dass hier die Kunst eigentlich in gewisser Weise über der Religion steht.
für den Autor.
Würden Sie das auch sagen, Alexandre Moulitz?
Ja, und ich darf genau diesen einen Aspekt aufnehmen und kurz darüber sprechen, und zwar die Kritik, gerade auch am polnischen Katholizismus, die ausgeführt wird außerhalb Polens. Es gibt ein sehr symbolisch daherkommender Titel eines Gedichts, Renovierung der Fassade, und ich darf kurz zitieren: Indessen geht über meinem Land ein Regenbogen auf, eine fröhliche Menge trägt in der Monstranz eine Vagina als Hostie, und von den Sockeln stürzen Denkmäler der Priester, die sich ins Paradies zu drängen versuchten, durchs Nadelöhr kindlicher After und Scheiden, und kurz danach, eine Stunde von hier, sterben an einer Spritze mit Gift die lebensmüden Eigentümer des Lebens. Das heißt, die Kirche, die Kirchendogmatik wird kontrastiert mit Geschichte, aber auch mit aktuellen Entwicklungen hier in der Schweiz. Das heißt, die sehr liberale Programmatik der Sterbehilfe und sozusagen die Kirche und ihre Probleme und ihre Defizite werden auf diese Weise aktualisiert. Das heißt, er möchte nicht an die Fassade. Er möchte natürlich an das Grundgerüst der Kirche.
Und damit liefern Sie schon fast eine Antwort auf meine nächste Frage. Ein Gedicht heißt nämlich, warum du Dichtung zum Leben brauchst. Welche Antworten gibt Tadeusz Dabrowski über das hinaus, was Alexandre Moulitz jetzt gerade gesagt hat, Beate Tröger?
Also es ist ein Gedicht, was auch mit ganz konkreten Bildern arbeitet. Dichtung wird mit der hübschen Fixerin, mit der man gerne Sex hätte, verglichen, mit dem Gesicht eines Kindes, das lacht. Also es geht um Fröhlichkeit, es geht auch um Anziehung, es geht um Erotik, es geht aber auch um Innehalten. Und du brauchst die Dichtung, damit du manchmal aus dir heraustreten kannst, sehen und nie zurückkehren kannst. Also die Dichtung hat auch das Versprechen auf Metamorphose, sich verjüngen, die Raupe wird zum Schmetterling. Das steckt in dieser Schlusspassage von Warum du die Dichtung zum Leben brauchst drin.
Kommen wir mal zum zweiten Band von Tilman Severin. Tilman Severin gehört zum Verlegerinnenteam im Verlagshaus Berlin und hat dort jetzt einen Band mit Gedichten herausgebracht, der Museum der aussterbenden Mittelschicht heißt. Alexandre Moulitz, findet man da auch Antworten auf die Frage, warum du Dichtung zum Leben brauchst?
Ja, man findet sie. Es handelt sich, jedenfalls in meiner Perspektive, um ein sehr ambitioniertes Lyrikdebüt. Es ist ein weites Register an Stimmen, die dort zum Einsatz kommen. Es ist eine soziologische Herangehensweise an die Themen des Autors. Es geht um Herkunft, es geht aber auch um ein Klimabewusstsein und Ursachenforschung in Fragen Klimawandel. Es geht aber auch um Typologien. Die Gedichte stellen in Frage das Systematisieren der Welt durch bestimmte Instrumente. Gegen Ende des Gedichtbandes aber kommt genau diese Ordnung der Dinge wieder hervor an bestimmten Alltagsgegenständen, die stehen für bestimmte Epochen unserer Zeit, ab den 90er Jahren bis in die Gegenwart, wie Armbanduhren und Handys.
Das Politische steckt hier ja tatsächlich schon im Titel, Museum der aussterbenden Mittelschicht. Da klingt eine These mit, die immer wieder aufgestellt wird, dass nämlich die Mittelschicht ausstirbt. Was macht er poetisch daraus?
Also vielleicht können wir einfach ganz kurz die Überschriften der einzelnen Zyklen lesen. Ordnungen, die Anpassung der Makropodidae an extrem aride Biotope. Da geht es um evolutions- und zoologische Fragen, an denen dann was expliziert wird, um die Frage des interkontinentalen Reisens. Dann, wo ich herkomme, Briefe an Unbekannte, Briefe an Bekannte, Elektroschrott und Gebete. Diese Standortbestimmungen, die Erforschung der Bedingungen des eigenen Herkommens, sind tatsächlich die Ordnungsprinzipien, die Ideen, von denen aus diese Gedichte geschrieben sind. Und ich habe damit wirklich auch ein leises Problem, weil mir viele dieser Gedichte auf ihre Idee hin so durchsichtig sind. Also es gibt Baupläne und die werden dann sozusagen erfüllt. Das heißt nicht, dass nicht auch gelungene Gedichte dabei sind, aber das Gerüst klappert immer so ein bisschen durch. Häufig jedenfalls.
Was ja möglicherweise auch Programm ist, das Konzept dieses Buches. Alexandre Moulitz hat darüber schon gesprochen. Es sind viele Listengedichten in diesem Band dabei. Es wird Ordnung kritisiert durch Ordnung. Es gibt aber auch Zyklen, die sich, wie Sie gerade gesagt haben, zum Beispiel mit Familie und Herkunft auseinandersetzen. Und wir hören jetzt mal ein Beispiel aus dem Zyklus, die Anpassung der Makropodidae an extrem aride Biotope. Es geht um Kängurus und die Mutter von Tilman Severin, Lars Schmidtke wieder.
Meine Mutter wählte nicht. Schachtelhalm, nicht Sonnentau, nicht Silberdistel, noch Schöllkraut. Dafür Meerzeller, Makropus. Was ist dein Versfuß? Sie trug in sich keinen Hang zu Hirnen und Hörnern, wählte Henriette Aubusier wegen, die riet: Kindchen, mach was über Kängurus. Expertin für Huffüßler, erste Frau, die einen Großweltjagdschein führte. Die 400 Antilopen ihrer Sammlung, je zwei einer Art, nicht selbst zusammengeschossen hatte, sondern schießen ließ. Trappeln über koloniale Grenzen zwischen Namibia und Tansania. Den Hinweis auf ihrer Lizenz: Attention. He is a she.
Ich fand, dieser Zyklus fällt auf in diesem Buch. Ging Ihnen das auch so?
Es fällt insofern auf, als in diesem Zyklus bestimmte Verse immer wieder durchwandern. Also es ist eigentlich so ein kompositorisches Prinzip des Repetitiven. Und es wird eben eine Textcollage hergestellt aus eigenen Versen und Partien aus der Examensarbeit der Mutter über die Kängurus bei der Biologin Henriette Aubusier in Auftrag gegeben, die eine Antilopenspezialistin war und sozusagen eine weibliche Kolonisatorin vielleicht sogar auch war. Attention, he is a she heißt es. Und was uns dieses Gedicht exemplarisch sagt, worum es aber in dem ganzen Zyklus geht, ist eben tatsächlich, wie passen sich Wesen an ihre Umgebungen an? Angefangen davon, dass die Mutter, die über die Kängurus geschrieben hat, nie in Australien war und der Sohn jetzt eben auch in den Flieger steigen kann. Da hat sich was geändert, dass der Klimawandel vonstatten gegangen ist und dass aber ein Analogon zwischen dem Känguru und dem Hüpfen von Versen auch hergestellt wird über eine wiederkehrende Zeile: Makropus, was ist dein Versfuß?
Das klingt aber doch erstens interessant, zweitens auch ganz witzig. Ich finde, viele der Listengedichte haben auch einen Humor, in dem über Dämmerung heißt es zum Beispiel, da werden Dämmerungsarten aufgezählt: Götterdämmerung, Angststörung der Unsterblichen, Menschheitsdämmerung, Zukunft der Sterblichen. Das ist vielleicht etwas schlicht, wie Beate Tröger gesagt hat, aber irgendwie hat es auch Witz. Alexandre Bulut, sehen Sie es auch so kritisch wie Beate Tröger?
Gerade der Witz hat mir gefehlt. Das liegt vielleicht daran, dass das auch zum Teil essayistische Gedichte sind, die etwas Diskursives an sich haben. Einfach sind nicht alle Gedichte des Bandes, gerade der Känguru-Zyklus. Es handelt sich ja hier um eine wissenschaftliche Sprache. Es ist diese Unentschiedenheit zwischen den Formen, die sehr heterogen sind innerhalb des Bandes und die auch ein bisschen verwirrt. Das heißt, da ist jemand vielleicht auf dem Weg ganz zu sich selbst. Und vielleicht muss diese Passage da sein des Lyrikdebüts. Es ist ein kühnes Experiment, das nach meiner Ansicht nicht klappt.
Beate Tröger, wir haben die Sendung begonnen mit der Frage nach Verständlichkeit und Unverständlichkeit. Alexandre Bulut hat gerade gesagt, beides ist in diesem Band auch vorhanden. Wie würden Sie es sehen?
Ich glaube, was mir nicht so einleuchtet, wenn man über Verständlichkeit und Unverständlichkeit spricht, ist, dass der vergleichsweise große Aufwand, der getrieben wird, dann eigentlich letztlich häufig in Pointen aufzulösen ist. Also wir haben das in dem Beispielgedicht ja gerade schon durchexerziert. Es gibt aber mehrere Gedichte, wo man das ähnlich nachweisen könnte. Und wenn wir bei Dobrowski von dem Geheimnischarakter der Poesie reden, dann würde ich sagen, ist bei Severin eine Entzauberung. Das Programm, das ist ein respektables Programm. Es ist dann letztlich an der Stelle vielleicht auch eine Geschmacksfrage, ob man eher auf Lyrik aus ist, die sich in Thesen übersetzen lässt. Das ist ein Ansatz, ja. Und wir hatten am Anfang gesagt, es sei eine Erkundung der eigenen Herkunft, des eigenen Milieus. Ich würde sagen, es hat tatsächlich Züge einer lyrischen Autosoziografie. Und die ist vielleicht eben genau auch auf diese Ursachenforschung hin angelegt.
Also zwei sehr unterschiedliche Bände. Beate Tröger und Alexandre Bulut haben gesprochen über Tadeusz Dabrowskis Gedichtband »Wenn die Welt schläft«. Aus dem Polnischen von Renate Schmidt-Gall. Schöffling Verlag, 104 Seiten, 22 Euro. Und es ging zuletzt um Tilman Severins Debütband Museum der aussterbenden Mittelschicht. Verlagshaus Berlin, 107 Seiten, 19,90 Euro. Und nach den Nachrichten geht es hier wie immer weiter mit Forschung aktuell. Im Studio verabschiedet sich Insa Wilke.